Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin und dein Host hier im Podcast. Heute habe ich dir eine ganz besondere Episode mitgebracht, und zwar ein Interview mit Dr. Laura Eichroth. Laura war eine Coachie von mir und ist tatsächlich die erste und bisher auch noch die einzige meiner Coachies, die ich persönlich in meiner Wahlheimat auf Gran Canaria getroffen habe. Laura hat im Fach Wirtschaftspsychologie promoviert und ist selbstständige Unternehmensberaterin. Und als ich Laura im Coaching begleitet hatte, da ist mir schon aufgefallen, dass sie zum einen wirklich am wissenschaftlichen Arbeiten und auch an ihrem Promotionsthema interessiert ist und zum anderen aber auch eine gesunde Distanz hatte zu ihrer Promotion. Und die erlebe ich dann doch relativ selten in dieser Form. Und dass sie da so eine gute Distanz wahren konnte zu ihrer Promotion, das lag auch daran, dass es ihr wirklich gelungen ist, die Promotion als Projekt anzusehen, das sie managt. Das heißt, sie hat einfach, in Anführungszeichen, das ist natürlich leichter gesagt als getan, die Skills, die sie aus der Unternehmensberatung und aus dem agilen Projektmanagement sowieso mit in die Promotion gebracht hat, auf diese Promotion selbst angewandt. Und wie genau sie das gemacht hat, auch wie viele Stunden ihre Promotion gedauert hat insgesamt, denn das hat sie vermessen, das berichtet sie uns im Interview. Und dort gehen wir außerdem darauf ein, wieso sie eine Professur abgelehnt hat, auf die sie sich ursprünglich mal beworben hatte und die ihr dann danach auch angeboten worden ist und weshalb sie aktuell in einem Verfahren ist, das ganz, ganz anders gelaufen ist. Ich hoffe, ich habe dich jetzt neugierig genug gemacht, denn ich kann dir versprechen, Laura die nächsten 30 Minuten zuzuhören, das wirst du ganz sicher nicht bereuen. Und jetzt aber Vorhang auf für das Interview mit Dr. Laura Eichroth. Liebe Laura, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl mir und meinen Hörerinnen, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Laura. Ich arbeite selbstständig als Unternehmensberaterin. Ich begleite vor allem Transformationsprojekte und meine Expertise ist da die Organisationsentwicklung. Ich bin seit 5 Jahren selbstständig und war vorher in verschiedenen Festanstellungen im Personal-, Organisations- und IT-Bereich.
Du hattest ja eine ziemlich spezielle Promotionssituation. Erzähl uns doch mal kurz, wo du promoviert hast und wie und in welchem Fach.
Genau, die spezielle Promotionssituation war, dass ich extern promoviert habe in Spanien an der Uni in Murcia. Und ja, ich habe mir das ausgewählt, weil es da möglich war, auch ein interdisziplinäres Thema zu wählen. Interdisziplinär deswegen, weil ich das Setting hatte, dass ich eine Doktormutter hatte, die Informatikerin ist und die andere, die Psychologin ist, weil mein Thema genau an dieser Schnittstelle stattfindet. Und speziell auch deswegen, weil ich mir eine super schöne Campus-Uni ausgesucht hatte, weil ich Lust hatte, da immer wieder Zeit zum Forschen zu verbringen. Aber dann die Pandemie kam, sodass ich die komplette Promotion von zu Hause, von Deutschland aus gemacht habe.
Ah, dann ist dieser Plan ins Wasser gefallen.
Er ist ins Wasser gefallen, aber wirklich, ja.
Wenn man selbstständig ist, dann hat man ja meistens genug zu tun. Das wage ich zumindest mal aus eigener Erfahrung zu behaupten. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du hättest gerne diese Forschungsaufenthalte in Spanien gehabt, die es da nicht gegeben hat. Aber abgesehen davon, wieso hast du neben der Selbstständigkeit noch so ein großes Projekt wie die Promotion in Angriff genommen?
Ja, also wieso habe ich das grundsätzlich in Angriff genommen? Weil ich bis dato zu dem Thema, was mich interessiert hat und was ich bearbeitet habe, an dieser eben beschriebenen Schnittstelle noch nicht so viel gefunden habe an wissenschaftlicher Datenlage. Das war so das eine. Und daneben bereitet mir das total viel Freude, in Theorie und Praxis unterwegs zu sein. Also ich mag die Abwechslung und arbeite gerne auch wissenschaftlich basiert. Und ja, so kam das, dass ich da angefangen hatte zu recherchieren aus einem praktischen Problem und dann gemerkt habe, ach, damit könnte ich mich doch selber auch beschäftigen. Ich hatte damals nach dem Master auch das Angebot, direkt an der Hochschule zu bleiben und da zu promovieren. Das hatte ich aber dann abgelehnt. Und irgendwie hat mich der Gedanke aber nicht losgelassen. Ja, und in der Selbstständigkeit ist natürlich der Vorteil der Freiheit und der eigenen Flexibilität und Planung. Und deswegen habe ich das dann genutzt, um mir da sozusagen selbst das Projekt Promotion reinzuplanen.
Und wie viel Zeit lag dann zwischen deinem Master und dem Promotionsbeginn?
Also ich habe 2016 meinen Master abgeschlossen und habe 2018 dann angefangen, das Thema zu konkretisieren, Exposé zu schreiben, mir eine Übersicht zu verschaffen, wo könnte ich denn promovieren? Und der Prozess hat ehrlicherweise ziemlich lange gedauert, weil ich erst versucht hatte, ich wollte auf Englisch schreiben und ja eben mein interdisziplinäres Thema behalten und hatte dann auch in Deutschland verschiedene Programme angeschrieben, mich beworben, aber ja, hatte da jetzt nicht die Betreuung gefunden. Und dann gestartet habe ich im Oktober 2019 mit der Promotion in Spanien.
Das heißt, du hattest so rund 1,5 Jahre Vorbereitung.
Genau, ja, grob.
Ich erinnere mich noch, als wir zu uns kennengelernt haben und zusammengearbeitet haben, da hast du mir erzählt, dass du dir gut vorstellen könntest, dann nach der Promotion eine Hochschulprofessur zu machen. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, also der aktuelle Stand ist, ich war schon durch eine Berufungskommission durch und hatte auch das Angebot an einer privaten Hochschule. Das habe ich dann abgelehnt. Also das ruht 2 Jahre. 2 Jahre könnte ich mich noch umentscheiden. Sprich, da habe ich mich einmal dagegen entschieden, weil die Rahmenbedingungen, die dann am Ende auf den Tisch kamen, andere waren als die, die mündlich zu Beginn besprochen waren. Und jetzt bin ich gerade in einem Verfahren für eine staatliche Professur und da war letzte Woche die Probevorlesung und das Zweitgespräch. So ist der Stand der Dinge im Moment.
Ah, ist sehr aufregend. Und hast du da die Rahmenbedingungen vorab auch schon verhandelt?
Genau, also zum einen, das ist so Vor- und Nachteil der staatlichen Hochschullandschaft in Deutschland, da ist ja das meiste einfach geregelt für einen selbst. Sprich, da habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie die Rahmenbedingungen sind. Und die passen für mich, sodass dieses Mal nicht mehr passieren sollte, wie das beim letzten Mal war.
Ich bin ja neugierig, wenn es dir nicht zu privat ist. Möchtest du ein bisschen was erzählen, welche Rahmenbedingungen das sind, die dir besonders wichtig sind?
Ja, also was mir besonders wichtig ist, ist zum einen, dass ich daneben eben auch weiterhin zu Teilen selbstständig tätig sein kann und da auch meine unternehmerische Freiheit habe, sprich auch selbst auswähle, welche KundInnen und welche Projekte ich annehme. Und ich habe bestimmte Branchen, die schließen wir grundsätzlich aus. Daneben möchte ich aber eben nicht mir einzelne Freigaben einholen, um neue KlientInnen anzunehmen. Das war so ein Punkt. Und dann bestimmte Vorgaben, dass auch ein gewisser Anteil abends und am Wochenende zu leisten ist. Ja, das waren Dinge, das mag ich nicht mit meinem Privatleben so vereinbaren. Und ja, dann gab es noch den dritten Punkt, so dass das Zwischenmenschliche seitens dieser Zentrale, da waren einfach, ja, da passte Wort und Tat nicht zusammen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da bin ich nicht verhandelbereit.
Und zu welchem Zeitpunkt hast du das dann angesprochen?
Das war dann, als ich die Zusage hatte, ganz am Ende nach dem praktisch Abschluss. Da kamen dann nochmal Rahmenbedingungen auf den Tisch und da habe ich das dann angesprochen. Und war dann danach auch noch mal in diversen Gesprächen mit der Hochschule, mit der Leitung. Aber ja, da war einfach nicht dran zu rütteln, weil das irgendwie Satzungsthemen waren der Hochschule, die da nicht anscheinend verändert werden durften. Sodass das dann einfach für mich nicht gepasst hat, ne? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich nicht beworben und uns gegenseitig die Zeit erspart. Aber da gab es einfach vorher keine schriftlichen Dokumente, wo ich das hätte einsehen können.
Und bei dem zweiten Verfahren, was jetzt noch läuft, hast du da auch explizit drüber gesprochen oder weißt du einfach, dass durch die Uni, durch die Hochschulsatzung das so geregelt ist, dass es zu dir passt?
Da habe ich dann drüber gesprochen. Also ich habe mir die Sachen aufgeschrieben, ne, die ich dann gelernt hatte aus dem ersten Verfahren und habe mir dann nochmal eine Liste gemacht mit Dingen, die mir sehr wichtig sind und habe das einfach auch, bevor ich mich überhaupt beworben hatte, da stehen in den Ausschreibungen, stehen ja auch immer Kontaktpersonen, AnsprechpartnerInnen dran. Und habe da das nochmal explizit nachgefragt. Und daneben gibt es ja eben jeweils im Bundesland das Hochschulgesetz. Und da kann man bestimmte Dinge auch einfach nachlesen, die da geregelt sind.
Ich frage deshalb auch so genau nach, weil ich das Gefühl habe, dass viele Doktorandinnen, die eine Professur anstreben oder auch einen anderen Job, manchmal da Schwierigkeiten haben, zum einen wirklich zu identifizieren, was ihnen wichtig ist und zum anderen das dann aber auch zu kommunizieren und sich das vielleicht vorab auch gar nicht trauen würden, da nachzufragen, ob diese Sachen möglich sind. Deshalb finde ich das schön, dich da als positives Beispiel zu haben und zu sehen, okay, nein, man kann nachfragen, man wird trotzdem eingeladen und du hast es jetzt letzte Woche deinen Berufungsvortrag und wie auch immer es jetzt ausgeht, aber zumindest war das kein Grund, dich nicht einzuladen, dass du da nochmal nachgefragt hast und auch gesagt hast, das sind die Dinge, die ich brauche und sonst mache ich es nicht.
Ja, ganz genau. Also da kann ich auch jede nur ermutigen. Und ich habe mir das auch dann nochmal, ne, in der Reflexion erarbeitet und habe das auch in einem Coaching mir erarbeitet. Was sind denn die Dinge, die für mich ein Muss sind? Was sind Dinge, die ein Kann sind? Ne? Wie lange kann ich mit einem Kann leben, oder möchte ich damit leben? Und eben auch, wie du gerade gesagt hast, vorher das sehr explizit zu besprechen. Da kam sogar die positive Rückmeldung, ne? Denn im Zweifel erspart man sich da gegenseitig viel Zeit und Energie, denn diese Berufungsverfahren sind ja sehr aufwendig. Die Berufungskommissionen sind mit sehr vielen Menschen ausgestattet aus unterschiedlichen Perspektiven, sodass das eher sehr positiv aufgenommen wurde, dass ich nachfrage und auf keinen Fall ein, oh, was möchte die denn hier schon alles wissen, bevor es überhaupt losgeht.
Ja, vielen Dank, dass du da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Wie gut haben sich denn die Selbstständigkeit und die Promotion vereinbaren lassen für dich, als du noch promoviert hast?
Wie gut sich das hat vereinbaren lassen. Also das war auf jeden Fall ein Lernprozess. Ich habe das von Anfang an, glaube ich, ganz gut geplant. Ich habe mir verschiedene Szenarien gemacht, nach wie vielen Jahren ich fertig sein möchte und habe mir auch erstmal eine Übersicht verschafft. Was sind die fixen Themen, also bestimmte Aktivitäten des Promotionsprogramms, die ich neben der Monographie, die ich geschrieben habe, absolvieren musste. Und mit dieser Übersicht konnte ich das dann eben planen. Sprich, ich wusste, was muss im ersten Jahr passieren, was im zweiten Jahr und dann auch auf Quartale runtergebrochen. Und ja, das steht und fällt mit der guten Planung, sodass ich mir da einfach ja einen Kalender genommen habe und einen Projektplan gemacht habe, ganz klassisch. Und was auch noch wichtig war, eben eine Transparenz zu haben, also die Vereinbarkeit der Selbstständigkeit, da ich nicht Einzelunternehmerin bin, sondern eben zusammenarbeite mit anderen Menschen, konnte ich da dann auch Transparenz herstellen. Wann sind eben die Phasen, wann ich mehr eingespannt sein werde mit der Promotion? Wann sind die Phasen und die Zeitpunkte, wo dann eben mehr die Projektarbeit im Unternehmen war? Und das hat sehr geholfen, also zum einen mir die Transparenz zu verschaffen für eine Planung, aber auch um dann zu lernen, wenn ich gemerkt habe, ich habe irgendeine eigene Deadline gerissen, kann ich mir auch mal überlegen, warum war das so? Und konnte dann eben auch das so proaktiv gestalten, dass es da nicht zu Unmut kam.
Da habe ich natürlich gleich ein paar Nachfragen dazu.
Ja.
Einmal hast du von verschiedenen Szenarien gesprochen. Was waren das für Szenarien? Hat sich das darauf bezogen, wie lange die Promotion dauert oder wenn was schief geht, was dann der Plan B ist oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also einmal war das, wie lange die Promotion dauert, ob ich nach, also das Programm war angesetzt auf 3 Jahre. Man kann aber früher fertig werden, aber man kann eben auch verlängern. Und ich habe mir einmal überlegt, wie das wohl wäre, ob ich das schaffe, nach 2 Jahren, nach 2,5 oder nach 3 Jahren abzugeben. Und habe dann praktisch von hinten gerechnet, ne, was plane ich noch grob ein für Korrekturen, für Schleifen mit den Doktormamas, für das Lektorat, für irgendwelche Pufferzeiten. Und dadurch, dass mein Thema sich nochmal verändert hatte aufgrund der Pandemie, habe ich dann eben nach 2,5 Jahren abgegeben und ja, habe dann diesen Plan, den ich vorhin skizziert hatte, so mit der Zeit, wie lange brauche ich, einfach noch ergänzt, wann schreibe ich, also bis ins Detail, ne, wann schreibe ich welches Kapitel, wann mache ich welche Studie, wann mache ich welche Veröffentlichung. Und ja, so konnte ich das dann mir einfach immer vor Augen führen, habe ich irgendwas geschafft oder nicht und verschiebt sich irgendetwas um eine Woche oder verschiebt sich es vielleicht um einen Monat.
Und wie gut hat das geklappt? Wie gut konntest du diese Pläne dann tatsächlich umsetzen?
Also ich habe einmal einen Screenshot vom Anfang und einen Screenshot vom Ende. Der Plan ist schon unterschiedlich. Also ich dachte am Anfang, dass es viel mehr ein Kapitel für Kapitel schreiben wird, aber es war dann eher ein, ich habe eine Studie und dann mache ich die nächste Studie und dann mache ich die nächste Studie und habe da praktisch immer alle Kapitel pro Studie abgehandelt. Also ich dachte irgendwie mehr, es ist ein von vorne nach hinten durchschreiben, aber es waren dann irgendwie am Ende mehr Schleifen, sodass das nicht so stringent von vorne nach hinten war, sondern immer in so kleinen Loops ich geschrieben habe.
Hast du die Selbstständigkeit dann runtergefahren in der Zeit?
Ja, genau. Also ich habe das nochmal nachgeschaut. Also ich habe in der Anfangsphase einen Tag pro Woche reduziert, meine Selbstständigkeit, später 2 Tage die Woche. Und ich habe mir am Ende in den letzten 6 Monaten habe ich auch komplett keine selbstständigen Projekte gemacht, sondern habe mich da komplett auf die Doktorarbeit fokussiert.
Jetzt ein ganz spannender Punkt. Ich erinnere mich, dass du deine Zeit, die du für die Dissertation aufgewendet hast, von Anfang an getrackt hast. Wie viele Stunden waren es denn am Ende, die du insgesamt für deine Promotion benötigt hast?
Ja, genau, ich habe das getrackt und ich habe, das waren 191 Arbeitstage, die ich da verwendet habe. Also ich habe das nochmal vorher nachgeschaut. 1535 Stunden, so als Netto-Arbeitszeit. Also da ist nicht drin, dass ich eine Pause mache, da ist nicht drin, dass ich prokrastiniere, da ist nicht drin, dass ich mich motivieren muss, mich überhaupt hinzusetzen, sondern diese reine Arbeitszeit waren 191 Arbeitstage.
Und 191 Arbeitstage, aber wie viele Nettostunden sind das dann?
Acht.
Okay, 8 Nettostunden ist ja wirklich schon am oberen Ende. Das, wenn man wirklich geistig auch anspruchsvoll arbeitet, das ist ja oft nicht zu schaffen.
Genau, also nur runtergerechnet in die Arbeitstage waren jetzt nicht, dass ich wirklich 191 Tage da saß. Ich weiß, ich saß 1535 Stunden dran, aber auf wie viele Tage sich das jetzt verteilt hat, das weiß ich nicht. Ich habe einfach mal durch acht geteilt, um eine Vorstellung zu entwickeln.
Was denkst du denn, wäre das möglich gewesen, das am Stück zu machen? Angenommen, du hättest jetzt ein Stipendium gehabt, jetzt vielleicht nicht, wenn es nicht 191 Tage sind, dann vielleicht mit 6 Stunden pro Tag gerechnet oder auch 4, aber wäre das möglich gewesen, das hintereinander zu machen, wegzumachen? Oder war das für dich wichtig, dass du auch noch ein anderes, ja, Standbein möchte ich nicht sagen, aber eine andere große Baustelle hattest, ein anderes Betätigungsfeld durch die Selbstständigkeit, damit du auch wieder Phasen hattest, wo es vielleicht nicht so intensiv, wo du nicht so intensiv an der Dissertation gearbeitet hast, aber vielleicht sich Dinge setzen konnten.
Also auf jeden Fall, das war super wichtig, dass, also für mich, dass ich die Abwechslung hatte, weil dieses eine konzentrierte Arbeiten, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist super anstrengend, also kognitiv. Und mir hat es gut getan, auch immer mal wieder andere Themen zu haben, mit denen ich mich beschäftige. Und für mich war, also ich dachte am Anfang, die Promotion ist hauptsächlich, ne, diese Wissenschaftlerinnen-Skills mir anzueignen oder zu verbessern und das Schreiben so reflektieren, würde ich aber sagen, dass da auch ganz, ganz viel und vielleicht auch sogar der größte Teil war Persönlichkeitsentwicklung oder Stakeholder-Management, eine Entwicklung der eigenen Gutmütigkeit mit mir selbst. Und da war es natürlich schon auch schön, dass ich dann ein anderes Thema hatte, wo ich vielleicht auch mal eine positive Rückmeldung hatte, mit anderen Menschen interagieren konnte, weil so eine externe Promotion ist phasenweise wirklich auch eine einsame Angelegenheit.
Ja.
Da sitzt man alleine mit seinem Thema und hat ab und zu vielleicht Kurse von der Uni. Ich habe nebenbei auch noch Lehre gemacht. Da kommt natürlich auch eine Rückmeldung, aber einfach diese Abwechslung zu haben, hat für mich persönlich einen totalen Vorteil gehabt und das hat mir auch sehr gut getan.
Und wie kam das, dass du die Zeit getrackt hast von Anfang an?
Ja, wir arbeiten nach agilen Methoden bei uns, also bei Team Agile, und wir nutzen eben Jahresziele, wir nutzen Quartalsziele mit OKRs, wenn das jemandem etwas sagt, also Objectives und Key Results, und arbeiten dann nach Scrum in 3 Wochen Iterationen. Und so die Arbeitsweise und die Prozesse und eine gute Arbeitsweise zu entwickeln, ein Tempo zu finden, was man theoretisch unendlich lange aushalten kann, das sind die Dinge, mit denen ich mich auch sehr viel in meiner Selbstständigkeit befasse. Und ja, für mich war die Promotion auch eine komplexe Angelegenheit. Und dann habe ich eben das genutzt und das Werkzeug, was ich verinnerlicht habe, um eben auch das Thema Promotion anzugehen. Und weil ich bei anderen selbstständigen Projekten eben auch meine Zeit tracke, um die dann eben auch abrechnen zu können, habe ich das hier genauso gemacht, aus purem Interesse, Daten sammeln und Zeit tracken, um einfach mal zu schauen, sag mal, wie lange dauert das überhaupt? Und ich habe angefangen, die Zeit zu messen, eben mit dem Zeitpunkt, dass das Promotionsprogramm gestartet ist. Also das Exposé und dieses Jahr davor, was ich vorhin erzählt habe, das ist da jetzt nicht mit reingerechnet.
Ah, okay, spannend, weil das sind wahrscheinlich auch noch mal viele Arbeitstage, die sich da noch mal dazu addieren würden.
Oh ja, genau, das ist nochmal ordentlich Zeit.
Und auf wie viele Jahre verteilen sich diese 191 Arbeitstage dann?
Ja, also ich habe im Oktober 2019 angefangen und habe im Januar 2022 die Arbeit abgegeben. Und die Verteidigung war dann im Juli 2022, also ganz am Ende waren es alles in allem, bis ich den Titel hatte, dann so 2, 3 Vierteljahre. Genau, es gab aber auch eben einige Monate zwischen der Abgabe und dass ich dann die Verteidigung hatte. Das war ein halbes Jahr, dass die Arbeit dann eben an der Uni intern in Bearbeitung und Prüfung war und zur Korrektur und so weiter. Also ich habe nach knapp 2,5 Jahren abgegeben, bisschen weniger, und nach knapp 2, 3 Vierteljahren war dann alles fertig.
Was ja immer noch sehr schnell ist, muss man dazu sagen, ne? Vor allem, wenn du nebenbei auch noch nicht ganz Vollzeit, aber doch sehr viel auch gearbeitet hast. Hast du denn auch mal ausgerechnet, nachdem du ja auch so ein Zahlenfreak bist, wie viel du hättest verdienen können, wenn du in der Zeit gearbeitet hättest, statt an der Promotion zu arbeiten?
Ja, also während der Zeit, ne, ohne dass ich den Titel habe, also weiß ich über den Daumen, ne, locker das Doppelte. Also wenn ich rein selbstständig gearbeitet hätte. Auf der anderen Seite, als ich mich entschieden habe für eine externe Promotion, habe ich mir eben auch angeschaut, was ich, wenn ich eine interne Promotion gemacht hätte, verdient hätte. Und das ist auch, nachdem ich jetzt nur halb so viel sozusagen verdient habe, wäre das ein Bruchteil gewesen. Also ich habe einfach so für meine eigene Finanzierung gesorgt, und ja, das hat sich jetzt für mich als wirtschaftlich interessanter herausgestellt. Und ich glaube, das muss man einfach für sich abwägen, ne? Zum einen, was für ein Typ bin ich, extern oder intern? Und zum anderen, wie möchte ich mich finanzieren? Wie viel Geld brauche ich denn für meinen Lebensstil? Ist mir die Freiheit der Selbstständigkeit das höhere Gut oder die Sicherheit der Festanstellung, auch wenn das ja häufig ein Arbeitszeitvertrag ist? Ich glaube, das ist einfach Typsache. Und für mich hat sich das so, also ich würde es wieder so machen, ne? Mit der Selbstständigkeit und auch so mit den verschiedenen Phasen und auch mit diesen kompakten Monaten am Ende, die ich dann komplett im Fokus arbeiten konnte an der DIS.
Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, was die Berufswünsche für danach sind. Bei so einer Hochschulprofessur, da ist es ja sehr gerne gesehen, wenn man selbstständig gearbeitet hat und da auch die Arbeitserfahrung mitbringt. Wenn man jetzt eine Uniprofessur anstreben würde, dann ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man einfach das Unisystem gut kennt. Du hast jetzt da auch Lehre gegeben, aber wenn man dann seine 6 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin hat, ist das natürlich nochmal was anderes.
Auf jeden Fall. Und also mein Profil ist nicht das für eine klassische Uniprofessur. Also ich habe dual meinen Bachelor gemacht, habe nebenberuflich meinen Master gemacht und eben auch nebenberuflich die Promotion. Also ich habe einfach schon ein sehr hohes Praktikerinnenprofil. Und das ist einfach je nachdem, glaube ich, dann auch, wo man hin möchte, sich das schon gut zu überlegen. Aber für mich war gar nicht klar, also dass ich das mal anstreben würde mit einer Professur. Also ich hatte das eher tatsächlich ausgeschlossen, genauso wie ich nach dem Master erstmal ausgeschlossen hatte, zu promovieren, habe ich auch noch zu Beginn meiner Doktorarbeit auch zu meiner Doktormutter gesagt, dass das gar nicht für mich in Frage kommt, ne? Ich mache das und danach bin ich wieder voll selbstständig. Und das hat sich erst so entwickelt mit dem, dass ich so viel Freude daran gefunden habe, an der Lehre, an der Forschung, am Veröffentlichen, am Recherchieren, an Konferenzbesuchen etc., dass ich dann irgendwann dachte, wenn das jetzt gar nicht mehr stattfinden würde, wäre das echt schade. Und so kam das eher auf dem Weg während der Promotion, dass das dann eine Option wurde für mich.
Ah, sehr interessant. Ja. Und umso besser, dass du dann dir trotzdem auch, dass du das Profil dann mitgebracht hast, eingeladen zu werden und auch eine Stelle angeboten zu bekommen als Hochschulprofessorin.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, nochmal mein persönliches Learning, da auf den eigenen Bauch zu vertrauen und jetzt vielleicht auch nicht bis ins letzte Müh schon zu wissen, was ist vielleicht der nächste oder übernächste Job, den ich machen möchte. Ne? Ist es dann schon direkt ein Postdoc? Ist es eine Juniorprofessur? Sondern auch einige Entscheidungen in dem Moment zu treffen, ob sich was gut anfühlt oder nicht. Ich finde, häufig lässt sich im Nachgang schon ein roter Faden erzählen. Aber ja, so eine gute Abwägung zwischen sich nichts verbauen, aber daneben vielleicht auch in dem Moment die Entscheidung zu treffen, die sich aktuell gut anfühlt. Denn ich finde, so eine Promotion hat viel mit Durchhalten zu tun, ne? Da sind auch einfach viele Durststrecken, die sehr anstrengend sind. Und das klingt jetzt vielleicht so, ne, ich habe das getrackt und ich habe die Methoden gehabt und das war total einfach. Es gab einfach auch Zeiten, da habe ich es richtig verteufelt, ne? Da war es super nervig, dass überhaupt irgendein Paper veröffentlicht wurde. Dann war die Pandemie, die Prozesse waren noch nicht auf online angepasst. Also da gab es sehr, sehr viele anstrengende Momente. Ich glaube, wenn man da dann vielleicht ein Thema hat, was einen nicht bei Laune hält oder vielleicht irgendein Setting gewählt hat, womit man nicht zufrieden ist, dann kann das schon ganz schön hart werden.
Hast du auch mal überlegt, das Handtuch zu werfen?
Nee. Das tatsächlich nicht, das Handtuch zu werfen. Also zu den Punkten kam es nicht. Ich habe mir zu Beginn der Promotionsphase überlegt, was sind denn die Skills, die ich mitbringe und welche habe ich auch so gar nicht. Und für diese habe ich auch so gar nicht oder habe ich noch wenig, habe ich mir dann Menschen gesucht und Kurse besucht, um das einfach zu lernen. Und ich glaube, ich habe mir immer rechtzeitig jemanden zum Austausch gesucht. Und ich hatte auch MitstreiterInnen in diesem Programm. Also ich hatte in Summe, glaube ich, drei Menschen, die mit mir parallel promoviert haben, mit denen ich mich immer wieder regelmäßig ausgetauscht habe. Also so, dass ich mir da dann meine Peer Group gesucht habe und so ein paar Verbündete zu haben, die in dem Moment vielleicht das Ähnliche durchmachen, das hilft ungemein. Und wenn man nur gegenseitig der emotionale Mülleimer mal sein kann, dann ist das schon neben dem, dass ich mir dann vielleicht auch eine Menschen wie dich gesucht habe, die mich begleitet haben, aber eben auch so Leidensgenossinnen, ja, mit denen man dann die Zeit gemeinsam leichter durchlebt.
Du hast ja bei mir ein Coaching gemacht, als du schon im Endspurt deiner Dissertation warst.
Ja.
Willst du ein bisschen erzählen, warum du mich für ein Coaching angefragt hast?
Auf jeden Fall. Also ich war genau vielleicht für den Rahmen. Das waren die letzten 3 Monate vor der Abgabe. Also das war dann November 2021. Und wir hatten dann 6 Sitzungen zusammen und haben auch die Verteidigung zusammen vorbereitet. Und ich hatte deinen Podcast gehört. Und was ich eben nicht so als originären Skill bei mir hatte, war dieses strategische Uni-Wissen. Also wie ist das Prozedere, gerade an der Uni, weil ich davor eben immer an Hochschulen war, wie ist so der Ablauf der Verteidigung? Wann muss ich mit welchem der StakeholderInnen in Kontakt treten, damit auch das jetzt irgendwie geschmeidig zu Ende geführt werden kann? Und da waren schon echt viele frustrierende Momente dabei. Und ja, dann habe ich eben über den Podcast dich gefunden und wir haben ja zusammen dann gearbeitet und es ging mir darum, dass ich die Diss mit Leichtigkeit und Freude zu Ende bringe, habe ich in meinem Kalender gefunden. Und ja, das ist total geglückt.
Das wollte ich dich jetzt fragen, ob das geglückt ist oder nicht. Das freut mich immer besonders. Mein Podcast heißt ja nicht umsonst glücklich promovieren, sondern weil ich das wirklich so als das oberste Ziel sehe, wie du schon sagst. Das wird nicht immer so sein. Man wird nicht immer glücklich promovieren, ne? Das ist natürlich mit dem Glück auch immer so eine Sache, weil das auch was Punktuelles ist. Aber dass man sich zumindest nicht schlechter fühlt, als es sein muss und nur so oft wie nötig und ansonsten einfach auch die Zeit ein bisschen genießen kann, ne?
Auf jeden Fall. Und vor allem, das ist so viel Lebenszeit, so viel Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und so viel Anstrengung und Nerven auch gewesen. Und da, ja, hätte ich das für mich selber, glaube ich, auch einfach schade gefunden, wenn das dann so ein super anstrengendes Ende nimmt. Und da hat es ja die Erfahrung und dass du auch verschiedene Uni-Settings kennst, dass du das selbst durchlebt hast. Und dann daneben aber auch, glaube ich, diese gesunde Distanz dazu, mir immer wieder Fragen zu stellen und auch, dass ich dann meine Ziele festgelegt habe von Sitzung zu Sitzung, ne, dass ich da wusste, ah, Marlies wird mich schon fragen, ne? Und wie ist es gelaufen? Wie ist es dir ergangen? Das hat auf jeden Fall so gegen Ende nochmal so einen guten Anschub gegeben.
Wie wichtig sind dir freie Wochenenden?
Sehr wichtig. Ja, also auch da versuche ich regelmäßig mindestens 2 Wochenenden im Monat auch nichts vorzuhaben, ne? Auch keinen Freizeitstress oder so anzusammeln. Das heißt, freie Wochenenden und freie Feierabende sind mir sehr, sehr wichtig.
Und die hast du auch in der Promotion umgesetzt.
Die habe ich, also nicht immer umgesetzt, das wäre glatt gelogen, aber zumindest gegen Ende und auch nochmal auf dein Einwirken immer mehr umgesetzt und geplant. Ja.
Wem würdest du ein Coaching mit mir empfehlen?
Allen. Also ich glaube, allen, die irgendein Gefühl von Unwohlsein oder Unsicherheit verspüren während ihrer Promotion. Ich glaube, es ist auch egal, welche Phase. Ne? Es kann sein, dass man vielleicht erstmal reinkommt. Es kann sein, dass man eine Durststrecke hat in der Mitte. Und es kann sein, wie bei mir, dass es darum geht, einfach ein gutes Ende zu finden. Und da glaube ich, ist ja mit den Tools und mit der Art und vor allem auch mit dem Herausarbeiten des Coaching-Ziels, was wir in der ersten Sitzung gemacht haben, das hilft so sehr für die eigene Klarheit, dass ich das, ja, ich glaube, da kann jeder Mensch in jeder Phase profitieren.
Vielen Dank für dieses schöne Feedback zum Coaching. Du hast gerade schon angesprochen, dass es auch durchaus herausfordernde Phasen in deiner Promotion gab. Erinnerst du dich noch, was du am herausforderndsten fandest auf dieser Promotionsreise?
Also für mich persönlich war Atmen so tief am herausforderndsten. Ich glaube, das war für mich auch echt nochmal so ein interkulturelles Training, das ich gar nicht antizipiert habe. Einmal die Strukturen einer staatlichen Uni gepaart mit so einer unterschiedlichen Mentalität von, ich komme aus Deutschland, ich bin hier mit den Gepflogenheiten sozialisiert und ja, kenne da auch das Zwischenmenschliche, kann ich besser einschätzen. Und das war in Spanien doch recht anders. Da ist auch ganz viel dann, ne? Dann sind Weihnachtsferien, dann sind Sommerferien. Davor ist schon eine Pufferzeit. Also ich übertreibe jetzt, ne? Aber da gibt es auch einfach viele Phasen der Nichterreichbarkeit oder Prozesse laufen anders, als ich das jetzt angenommen hatte. Und das fand ich schon extrem anstrengend, mich da so reinzufinden. Und mit vielen Dingen auch einfach abzufinden, ne? Weil was wäre die Alternative? Ich könnte, wie du vorhin gefragt hast, ich hätte mir natürlich ein anderes Setting suchen können. Ich hätte das Handtuch werfen können. Aber dadurch, dass das nicht die Option für mich war, ging es auch darum, mich mit verschiedenen Dingen einfach anzufreunden. Und dann mein Verhalten, also dass ich auch gutmütig mit mir selber bin, ne? Dass bestimmte Dinge heißt nicht, ich verrate meine Werte oder meine Prinzipien, sondern wie ich von dir gelernt habe, ist, ich verhalte mich strategisch klug, um hier an mein Ziel zu kommen. Und das war schon so ein Kernlernpunkt während dieser Reise.
Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn du jetzt nochmal neu entscheiden könntest, würdest du im Rückblick ein anderes Setting wählen oder würdest du das wieder so machen an der spanischen Universität mit allem, was sich daraus Positives und an Herausforderungen ergeben hat?
Also ich würde wieder extern promovieren. Jetzt, wenn eben keine pandemische Situation ist, sprich auch ab und zu eine Möglichkeit ist, vor Ort zu sein, also würde ich schon auch wieder in Erwägung ziehen, das im Ausland zu machen. Ja, ist wahrscheinlich jetzt auch unfair, ne? Dadurch, dass es für die ja auch neu war mit der Pandemie, da jetzt irgendwas, möchte ich gar nichts verurteilen. Ich glaube, da hat jeder und jede im Rahmen der eigenen Möglichkeiten das Beste gegeben. Aber was ich auf jeden Fall wieder machen würde, ist, auf Englisch zu promovieren, mit einer Hochschule oder Uni eben im Ausland und extern. Also das sind alles Dinge, die würde ich auch ein zweites Mal genauso machen.
Was möchtest du Doktoranden, die gerade noch mitten in der Promotion stecken oder vielleicht auch noch ganz am Anfang, mitgeben? Hast du einen ultimativen Ratschlag zum Schluss für eine glückliche Promotion?
Ja, ich glaube, für eine glückliche Promotion, also hat mir geholfen und das wäre auch, glaube ich, meine Empfehlung, regelmäßig zu reflektieren und innezuhalten und drauf zu schauen, was ist mir denn vielleicht auch ganz gut gelungen die letzten Wochen und Monate und was nervt mich, was möchte ich anders machen, wer kann mir dabei helfen, also regelmäßige Reflexion zu planen und durchzuführen. Und das andere, gutmütig und lieb zu sich selbst zu sein. Das ist so ein wahnsinniger Kraftakt, den man da abreißt. Und es fühlt sich immer so an, dass man mehr machen könnte. Und das schlechte Gewissen, wenn man Pausen einlegt, die sind so wichtig, die gehören so sehr dazu. Weil nur wenn man da auch gesund durchkommt und immer wieder Pausen macht und regeneriert, dann ist es eben auch so, dass man die Kraft hat, das durchzuhalten. Also Reflexion, Gutmütigkeit und Pausen. Ich glaube, du hast zwar nach einem Wunsch gefragt, aber die drei Dinge, die würde ich jeder und jedem ans Herz legen.
Drei nehme ich auch. Ich würde auch alle drei unterschreiben. Gerade das mit den Pausen am Ende auch nochmal, finde ich ein schönes Wort zum Schluss. Ganz lieben Dank dir, Laura, für die Zeit und dafür, dass du deine Erfahrung und dein Wissen hier geteilt hast.
Sehr gerne. Danke dir.
Na, hatte ich zu viel versprochen? Ich bin selbst ganz beschwingt aus dem Interview mit Laura gegangen und habe mich wirklich gefreut, wie genau sie uns erklärt hat, wie sie ihre Promotion gemanagt hat. Und ich fand es auch ganz besonders toll, dass sie uns so offen vom Bewerbungsprozess für eine Professur erzählt hat. Und ich finde, dass ihre Tipps dazu, wie man bei einer Bewerbung die Rahmenbedingungen abklären kann, wirklich Gold wert sind. Und ich hoffe, du empfindest das genauso. Wenn dir das Interview gefallen hat und wenn du meinen Podcast hörenswert findest, dann würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du ihm eine 5-Sterne-Bewertung gibst, damit er bei iTunes und Spotify und den anderen Podcast-Apps eher angezeigt wird und andere ihn besser finden können. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das geht oder ich gebe nicht gerne Bewertungen ab, dann kannst du es auch einfach deinen Lieblingskolleginnen erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Denn auch auf diesem Wege erfahren mehr Leute davon und ich kann hoffentlich noch mehr Promotionsleben ein kleines bisschen glücklicher machen. Ganz, ganz lieben Dank dafür und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, freudiges Promovieren und bis zum nächsten Mal, deine Marlies.